Wir haben diesen Gottesdienst mit einem Lied begonnen und auch mit der Hintergrundgeschichte zu diesem Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann tut uns das einfach richtig gut. Dann fühlen wir uns wohl. Und wir sind ja eine Wohlfühlgemeinde. Wir wollen uns alle wohlfühlen. Das ist vielleicht etwas negativ besetzt manchmal, der Gedanke. Aber eigentlich ist es ja so. Das ist das, wonach wir streben. Wir möchten, dass es uns richtig gut geht. Wir möchten, dass wir Zufriedenheit haben. Wir möchten, dass wir Gesundheit haben. Wir möchten, ja, dass einfach alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Interessant ist, dass in dem Lied es dann heißt, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Das heißt, unsere Bemühungen und Bestrebungen, Frieden mit Gott zu haben, und darüber hinaus einfach ein Wohlgefühl zu haben, ist gegründet in dem, dass Jesus für mich gekommen ist. Und dass Jesus für mich einfach alles getan hat. Und wenn wir die Bibel kennen und wissen, gerade auch in den Neuen Testament, in den Evangelien, dann ist das eigentlich ein Stück weit der Auftrag unseres Herrn gewesen, auf diese Erde zu kommen, um uns dieses Wohlgefühl auch wieder zu ermöglichen. Denn alles ist begründet in dem, dass wir eine Beziehung mit Gott wieder haben. Denn unser Gott ist doch ein Gott, der es darauf anlegt, mit Menschen in Beziehung zu leben. Und Gott ist ein Gott, der uns dazu auch erleuchten möchte. So drückt es der Johannes nämlich aus, indem er in Kapitel 1 in seinem Evangelium sagt, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Nun, über erleuchtete Menschen haben wir manchmal auch so ein Schmunzeln oder so ein, okay, das ist was, ja, was Abgehobenes oder etwas, was nicht ganz korrekt ist. Da gibt es irgendwelche, die sich als Missionare, Missionare ist der falsche Ausdruck, aber als besonders geistliche Menschen vielleicht sehen und man sagt dann, das wären Erleuchtete und sie dann irgendwelche Botschaften in die Welt setzen, die eigentlich am Ziel vorbeiführen nur. Aber das ist ein biblischer Begriff, den wir hier finden, dass Gott ein Gott ist, der uns Menschen erleuchten möchte. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ist dann aber auch eine Aussage, die wir hier im ersten Kapitel des Johannesevangeliums finden. Aber das ändert nichts daran, dass Gott uns Menschen einfach einen Durchblick geben möchte, eine klare Sicht geben möchte. Das ist der Wunsch von Gott an uns. Dahinter steht der Gedanke, dass wir Menschen uns einmal vor Gott verantworten müssen. Jeder Einzelne wird irgendwann vor Gott stehen und in dem Gericht Gottes dann ja keine Antwort auf 1000 Fragen finden. Das ist der normale Zustand von uns Menschen. Und dann nützt es nichts, dass man sagen könnte, okay, sorry, ich hatte keine Ahnung von dir, Gott. Nein, Gott selbst sorgt dafür, dass alle Menschen von diesem Licht erfasst werden. Und jeder Mensch wird in seinem Leben immer wieder von diesem Licht auch angeleuchtet, beziehungsweise der Weg des Menschen wird beleuchtet. Und wenn es um die Erleuchtung geht, wenn es um einen Weg zum ewigen Leben geht, dann geht kein Weg an Jesus Christus vorbei. Er erleuchtet einfach jeden Menschen sozusagen in einem doppelten Sinn. Zum einen wird durch die Schöpfung es jedem Menschen irgendwo klar, da muss es einen Schöpfer hintergeben. Die Bestrebung heute, das alles auf eine Evolution hinzudeuten, ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich das ablehne, dass es einen Gott gibt. Also muss ich mir einen anderen Ausweg suchen, um das zu erklären. Bewiesen ist nichts, aber es wird oft so getan. Die Bibel sagt, dass Gott auf eine sehr allgemeine Weise durch seine Schöpfung zu jedem Menschen spricht und jeden Menschen anleuchtet. Paulus sagt das mal in Römer 1, Vers 20 sehr, sehr deutlich. Da gibt es keine Ausrede mehr. Der Mensch kann in dem, was Gott geschaffen hat, in dem Erschaffenen, den Schöpfer wahrnehmen. Und Gott erleuchtet noch auf eine andere Weise, auf eine wirklich eigentlich sehr spezielle Art und Weise, durch das Wort Gottes. Johannes nimmt diesen Begriff, das Wort Gottes, hier gerade im ersten Kapitel sehr deutlich auf. Damit ist zunächst nicht die Bibel gemeint, sondern damit ist Jesus selbst gemeint. Und das kennzeichnet Gott, dass Gott kein ferner Gott ist, kein Gott, der auf Distanz zu uns Menschen lebt, sondern Gott will die Nähe zu uns Menschen. Und deshalb wiederholt der Johannes am Anfang seines Evangeliums gerade diesen Gedanken von dem Gott, der zu den Seinen zweimal in dieser Art und Weise sogar deutlich spricht. Und es ist dem Johannes total wichtig, uns das mitzuteilen, wie Gott redet. Und zwar, dass Gott, der Vater im Himmel, sich uns in eine bis zu dem Zeitpunkt nie stattgefundene Art und Weise offenbart. Gott möchte sich mitteilen. Gott möchte uns Informationen über sich direkt zukommen lassen. Und wir wollen uns heute Morgen mit dem 14. Vers im Johannesevangelium Kapitel 1 mal etwas näher beschäftigen, mit der Aussage, die dort gemacht wird. Ich lese uns diesen Vers mal vor. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein einziger Vers mit einer fast unendlichen Menge an Aussagen. Da steckt so viel drin. Ich habe es versucht, diese Woche mehr Gedanken dazu zu machen. Und zwar beginnend von dem Anfang dieses Verses. Und das Wort wurde Fleisch. Und ich dachte, dann schlüsselst du diesen Vers weiter auf. Und ich bin allein an dieser Aussage, und das Wort wurde Fleisch, hängen geblieben. Die weiteren Gedanken, die wir in diesem Vers noch finden, sind noch so viel weitreichender. Aber das würde den zeitlichen Rahmen total sprengen. Schauen wir zunächst mal auf den Beginn dieses Verses. Das Wort wurde Fleisch. Was bedeutet das? Nun, Gott hat durch Jesus Christus, durch das Wort Gottes zu uns Menschen geredet. Johannes fängt sein Evangelium eigentlich ja damit an. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier wird deutlich, dass dieses Wort, von dem hier die Rede ist, ein Teil der Dreieinigkeit Gottes ist. Was Johannes hier als Wort nennt, ist Jesus. Und er wird Fleisch, also Mensch. Jesus Christus, Gott selbst, wird Mensch. Wenn wir so lange dabei sind in unserem christlichen Glauben, ich denke, ein größerer Teil von uns hat es von Kindesbeinen auf ja eigentlich schon mitbekommen, in der Sonntagsschule viel darüber gehört. Aber auch andere, die später dann zum Glauben kommen, sind aber schon länger dabei sind. Für uns ist das so selbstverständlich. Ich habe für mich selbst wieder gestaunt. Ich nehme das so hin, ich lese diese Verse und denke, jo, ist so. Okay. Aber wenn man mal dahinter schaut, was bedeutet das denn eigentlich? Ich sage ja, für mich ist das schon eine Gewohnheit, aber wenn ich meinem Arbeitskollegen sage, ja, und das Wort wurde Fleisch, der sagt auch, oh, okay, ja, gut, jetzt hat er es, ja. Jetzt hat es ihn erwischt. Das muss man übersetzen eigentlich. Und in der Form, wie ich es übersetze und versuche zu erklären oder mir Gedanken darüber zu machen, staune ich über den Inhalt dieses Wortes. Zunächst bedeutet es einfach mal einen ganz normalen biologischen Prozess. Durch den Heiligen Geist wird im 4. Jahrhundert vor Christus die Jungfrau Maria schwanger. 40 Wochen später wird ein Baby geboren. Das ist normal, das kennen wir. Das ist der normale Gang der Menschheitsgeschichte sozusagen. Die Mutter war Maria, und jetzt kommt schon das Besondere, der Vater war der Heilige Geist. So lehrt es uns die Bibel. Da ist etwas Besonderes entstanden. Etwas Einzigartiges. Und trotzdem, es war ein ganz normaler Mensch. Aus dem Alten Testament, wer die Geschichte des Volkes Israel und der Menschheit eigentlich betrachtet, wird feststellen, dass Gott eigentlich einerseits immer und überall gegenwärtig ist. Er ist immer da. An jedem Ort, bei jedem Menschen, bei jedem Ereignis. Das ist die sogenannte Omnipräsenz Gottes. Immer ist Gott überall da. Und dann sehen wir Andere Berichte des Alten Testamentes, da tritt Gott in der Form eines Engel auf. Oder sogar in der Form eines Menschen wird er sichtbar. Oder in der Form eines Dornbusches wird er sichtbar. Also das sind Gottes Erscheinungen, die uns im Alten Testament immer wieder geschildert werden. Das ist etwas Besonderes. Da zeigt sich Gott punktuell direkt einem oder mehreren Menschen. Gott kann also gleichzeitig überall sein und er kann auch an einem ganz besonderen Ort in einer speziellen Art und Weise sich zeigen. Das hat man im Alten Testament so wahrgenommen und das haben die Berichterstatter aus dem Alten Testament uns so auch aufgeschrieben. Jetzt im Neuen Testament tritt eine neue Situation ein, dass Gott nicht einfach erscheint und dann wieder weg ist, sondern dass Gott Mensch wird. Also er tritt nicht in der Erscheinung eines Menschen auf, sondern er wird tatsächlich Mensch. Das bedeutet, er durchläuft, was ich eben schon angedeutet habe, das volle Programm eines Menschen. Da ist eine befruchtete Eizelle, aus der wächst ein Embryo hervor, dann wird ein Kind geboren, dieses Kind wächst heran, wird oder ist Teil einer Familie und ist sozusagen auch Teil der Gesellschaft. Gott selbst als Mensch, das hat es vorher nicht gegeben. Da hat Gott sich etwas eigentlich Fantastisches und Großartiges doch ausgedacht. Ich werde Mensch. Ich werde eines meiner Geschöpfe. Was das für Gott und für Jesus Christus bedeutet, ist eigentlich etwas sehr Tiefgreifendes. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn ich so diesen Satz lese, und das Wort wurde Fleisch, oder anders ausgedrückt, Jesus, Gott selbst, wird Mensch, dann ist hier etwas passiert, was die Möglichkeiten meiner Vorstellung eigentlich schon übersteigt. Ich möchte an einem Beispiel mal deutlich machen. Wenn ich unterwegs bin, geschäftlich oder was, und mit jemandem zusammen bin und er sagt, ich würde ja deine Frau gerne mal kennenlernen. Dann habe ich doch die Möglichkeit, mein Handy zu zücken und ihm ein Bild von meiner Frau zu zeigen. Wenn ich das mache, ich sage, guck mal hier, das ist meine Frau. Und er bekommt eine Vorstellung von dem, wer meine Frau ist. Aber das Problem ist, dieses Bild, dieses Foto von meiner Frau ist doch nicht wirklich meine Frau. Es ist doch nur ein Bild, eine zweidimensionale Darstellung. Denn das Bild, ich kann mit dem Bild nicht reden, so wie ich mit meiner Frau reden kann. Ich kann ihr nicht die Hand reichen und sie an die Hand nehmen, das geht alles nicht. Das ist einfach nur eine Darstellung. Nun gut, dieses Bild zeigt, wie meine Frau ist. Man kann ihre Haarfarbe erkennen, man kann ihre Augenfarbe erkennen, man kann vielleicht die Körpergröße erkennen und all diese Dinge. Man sieht vieles von ihm, von ihr, so gut es eben geht. Aber wesentliche Dinge, wie gesagt, bleiben auf der Strecke. Es ist halt nur ein Foto. Und doch kann so ein Foto vieles, wie gesagt, deutlich machen. Beim Sprung von dem menschlichen Original in dieses zweidimensionale Foto gehen also gewisse Eigenschaften der Person verloren. Es ist nur noch eine optische Darstellung. Die anderen Dinge kann man nicht mehr wahrnehmen. Man kann ihre Stimme nicht hören und all diese Dinge. Und dasselbe gilt doch für Jesus. Für ihn war dieser Sprung nicht nur Mensch-Foto, sondern für ihn war dieser Sprung Gott-Mensch. Und Paulus beschreibt das mal im Philipperbrief, was Gott oder was Jesus selbst aufgegeben hat, was es ihn gekostet hat, diese Verwandlung sozusagen zu vollziehen. In Philipper 2, Vers 7, auch diese Verse sind uns sehr, sehr geläufig, wird es deutlich beschrieben. Da sagt der Paulus, er, also der Herr Jesus, macht sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und dann Vers 8 weiter, indem er sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde. Das ist der Prozess, den der Paulus hier beschreibt, den Johannes so umschreibt, das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Er macht sich selbst zu nichts. Oder ich habe nachgeguckt, wörtlich heißt es etwa, der Herr Jesus hat sich mit seiner Menschwerdung von seiner Gottgleichheit entleert oder entblößt. Der Herr Jesus hat sich mit seiner Menschwerdung von seinem Gottgleichsein entleert, entblößt. Er hat es abgelegt. Das bedeutet, es bleiben alle Eigenschaften Gottes, die Gott zu Gott machen, auf der Strecke. Merken wir jetzt dieses vergleichende Beispiel mit dem Bild. Das Bild zeigt immer noch die Person, aber nicht viele Eigenschaften sind nicht mehr wahrnehmbar. Und als der Jesus Mensch wurde, hat er Eigenschaften, die ihn als Gott auszeichnet, abgelegt. Warum macht Gott so etwas? Gute Frage. Ist mir so deutlich geworden, als ich darüber nachgedacht habe, was bedeutet das? Und das Wort wurde Fleisch. Ein paar Beispiele, was Jesus abgelegt hat, als er sein Gottsein aufgegeben hatte und Mensch wurde. Gott, das sagt die Bibel ganz klar, kann nicht vom Bösen versucht werden. Jakobus schreibt das mal in Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Wir kennen die Begebenheit von dem Herrn Jesus aus seinem Leben, als er 40 Tage in der Wüste war. Und diese Extremsituation, die Jesus als Mensch dadurch lebt hat, nutzt der Teufel aus. Er begegnet ihm. Er versucht ihn. Der Jesus wird vom Teufel versucht. Das zeigt doch, wenn vorher Jakobus einfach sagt, Gott selbst kann nicht vom Bösen versucht werden. Und hier konnte der Herr Jesus vom Teufel versucht werden, dass Gott etwas von seiner eigentlichen, göttlichen Eigenschaft aufgegeben hat. Bei Jesus war es so, dass er versucht werden konnte, als er Mensch war. Der Mensch Jesus wurde mit den gleichen Dingen konfrontiert, die wir tagtäglich eigentlich durchmachen. Der Teufel versucht ihn. Diese Eigenschaften, dass Gott nicht von dem Bösen versucht werden kann, hat er Jesus aufgegeben. Eine weitere Eigenschaft ist, dass Gott allwissend ist. Als Mensch ist Jesus das Wort, das Mensch geworden ist, plötzlich nicht mehr allwissend. Als der Jesus Mensch war, sagte er einmal an einem Punkt ganz deutlich, dass er etwas nicht weiß. Nämlich auf die Frage, wann die zukünftigen Dinge passieren. Von denen der Jesus in seiner Endzeitrede gesprochen hat, gibt er unumwunden zu in Markus 13, Vers 32. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Als Mensch wusste der Herr Jesus nicht mehr alles. Ich glaube, er hat sich, gerade an dem Punkt ist es mir so deutlich geworden, unglaublichen Einschränkungen unterworfen, als er Mensch wurde. Ebenso seine Allmacht war eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Ein allmächtiger Gott ist ein starker Gott. Ein Gott, der nie eine Schwäche hat. Unser Herr kannte die Schwächen. Er wurde müde. Nach einem anstrengenden, arbeitsreichen Tag war er müde. So müde sogar, dass er hinten im Schiff lag und geschlafen hat, als extrem hohe Wellen das Schiff hin und her schaukelten und die erfahrenen Fischermänner, seine Jünger, Angst bekamen, Lebensangst bekamen, Todesangst bekamen. So, der Jesus lag im Schiff und er hat geschlafen. Natürlich zeigt er dann etwas, was er noch für eine Macht hat. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber eigentlich hat er seine Allmacht aufgegeben. Und auch der Punkt, dass Gott allgegenwärtig ist, hat er aufgegeben. Wie gesagt, aus den Gottesberichten im Alten Testament wird deutlich, dass Gott immer und überall gegenwärtig ist. Der Jesus als Mensch konnte das nicht. Als Lazarus krank war und starb, wird berichtet, das kann man nachlesen, Johannes 11, Vers 14 und 15. Da nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war. Also der Jesus war genau wie du und ich an den Ort gebunden, wo man sich gerade aufhält. Die Allgegenwart Gottes hat er aufgegeben. Und ich denke, es ist für uns wichtig, dass wir versuchen, das zu verstehen, was es den Herrn Jesus gekostet hat, Mensch zu werden. Er war nicht irgendwo ein Halbgott. Er war einfach schlicht und einfach Mensch. Und er lebte das Leben so, wie Gott sich es vorstellt, dass seine Geschöpfe das Leben leben sollen. Er ist ganz Mensch. Und trotzdem zeichnet ihn eine Eigenschaft nach wie vor aus, die ihn von uns unterscheidet. Noch das ist wichtig. Der Hebräerbrief sagt nämlich, Hebräer 4, Vers 15, unser hoher Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Er war sinnlos. Und das ist für mich faszinierend eigentlich, dass es ein Mensch tatsächlich geschafft hat, auf dieser Erde zu leben, ohne eine einzige Sünde. Das war Jesus. Das zeichnete ihn aus. Ganz Mensch, aber ohne Sünde. Nochmal, der Jesus war ein ganz normaler Mensch, der als Baby hilflos und klein auf diese Welt kam, der die Fürsorge seiner Eltern bedurfte, und er musste als kleines Kind anfangen zu lernen, so wie du und ich gelernt haben. Er musste das Reden lernen, er musste das Lesen lernen, er musste das Schreiben lernen. Die Bibel sagt auch, er musste den Gehorsam lernen. Das war ihm auch nicht angeeignet von Natur aus. Und später als Jugendlicher musste er einen Beruf lernen, damit er seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Und er hat ganz normal hier auf dieser Erde gelebt. Aber ohne Sünde. Wenn wir jetzt das Leben betrachten, und wir tun es ja gerade zusammen, auch im Markus-Evangelium von dem Herrn Jesus, das Leben so nach und nach, Schritt für Schritt sehen, die Berichte davon lesen und uns darüber Gedanken machen, dann müssen wir sagen, okay, aber es gab doch Ausnahmen. Jesus konnte doch andere Dinge, die wir nicht können. Was ist zum Beispiel mit den ganzen Wundern, die er getan hat? Jesus war doch irgendwo ein Übermensch, oder? Und es zeichnet ihn noch etwas aus. Manchmal wusste er genau, was der andere dachte. Also konnte er doch in den Kopf reinschauen und konnte die Gedanken lesen der Menschen. Wir können immer nur vor den Kopf schauen, ja? Jesus konnte mehr. Und er konnte Menschen heilen, die unheilbar krank waren. Die eigentlich keine Lebensperspektive mehr hatten. Das zeigt doch, dass er eigentlich kein normaler Mensch war, oder? Wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich eine Andacht oder eine Predigt sogar von einem Bruder gelesen. Und er sagt, dieser Gedanke ist doch falsch. Die Bibel sagt klipp und klar, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Aber wie konnte er dann diese Wunder tun? Wie konnte er seine Prophezeiungen aussagen? Wie konnte er die Heilungen hinbekommen? Da gibt die Bibel uns eine eindeutige Antwort. Er war ein normaler Mensch und besaß somit diese Fähigkeiten nicht als natürlicher Mensch. sondern er tut das aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der Jesus war also genauso wie du und ich auch abhängig davon, dass der Gottesgeist durch ihn wirkt. Und ich denke, das ist total wichtig, dass man das beachtet. Seine Wunder sind also nicht Zeichen seiner Göttlichkeit, sondern es sind Zeichen seines Gehorsams, den er lernen musste. Denn wir genauso lernen müssen, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Und Jesus macht uns vor, was es heißt, auf vollkommene Art und auf vollkommene Weise im Geiste Gottes zu leben und zu wandeln. Und den Geist Gottes durch das eigene Leben auch wirken zu lassen. Denn der Jesus konnte es nicht von seiner natürlichen Menschlichkeit aus. Galater 5, Vers 16 fordert uns auf, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist ist die Aufforderung der Bibel an uns. Und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Oder andere übersetzen, dann könnt ihr den Begierden auch wirklich widerstehen. Wie komme ich zu dem Gedanken oder zu dieser Aussage, dass der Jesus nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Lage war, so ein, in Anführungsstrichen, vorbildliches Leben, also sündloses Leben zu leben und dabei noch Dinge zu vollbringen, die eigentlich einem Menschen unmöglich sind? Wie kommt man dazu, dass man sagen kann, das konnte er nur, weil Gottes Geist durch ihn gewirkt hat? Es wird an einem Beispiel deutlich, als die Pharisäer ihn wieder angreifen. Als sie ihm etwas vorwerfen, dass er eine absolute Gotteslästerung vollbracht hätte. Nämlich als die Pharisäer ihm vorwerfen, dass er Dämonen durch den Oberdämon, durch den Beelzebub austreibt. Da gibt Jesus ihnen eine Antwort. Matthäus 12, Vers 28 lesen wir. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier gibt der Jesus die Erklärung, wie er diese Wunder vollbringen konnte, diese übernatürlichen Dinge vollbringen konnte. Durch den Geist Gottes. Also nicht aus seiner göttlichen Herkunft her, die er eigentlich hatte. Die hat er abgelegt, die hat er aufgegeben. Da war er bereit, sich so weit einzuschränken. Und trotzdem konnte er diese Wunder vollbringen, weil Gottes Geist durch ihn wirkte. Jesus ist also völlig klar, dass nicht er die Dämonen ausgetrieben hat, sondern dass es der Heilige Geist war, der durch ihn wirken konnte. Und das führt jetzt noch viel weiter darüber hinaus, deutlich, wie Gottes Geist in uns Menschen oder durch uns Menschen wirken kann, nämlich wenn keine Sünde da ist in meinem Leben, die ihn einschränkt, die ihn behindert. Was für das Wunder der Austreibung der Dämonen gilt, gilt, denke ich, genauso dann auch für alle anderen Wunder, die der Jesus getan hat. Auch für die Prophezeiungen, die er ausgesprochen hat. Auch für die Heilungen, die er vollziehen konnte. Wirkungen oder Auswirkungen des Heiligen Geistes im Leben des Herrn Jesus. Auch die Lehre, die er vermittelt hat, als er sich in den Tempel setzte und mit den Schriftgelehrten gesprochen hatte, als er sie sozusagen unterwiesen und belehrt hat. Das war nur möglich, weil Gottes Geist durch ihn wirkte. Das war nicht sein Theologiestudium, was niemals stattgefunden hatte, ja? Sondern das war wirklich Gottes Geist, der dort sprach. Alles, was wir aus dem Leben des Herrn Jesus sehen dürfen, was uns so fasziniert, was uns so begeistert, und nicht nur uns, damals schon die Menschen waren so begeistert, sie sind ja hinter ihm hergerannt in Massen, weil sie etwas mitkriegen wollten von diesem Wundervollbringer dort. Alles das, was uns so begeistert, sind Auswirkungen oder Gaben des Heiligen Geistes. Und dass das funktioniert, wird später an den Aposteln deutlich. Auch diese Menschen, ganz normale Menschen, konnten ähnliche Wunder vollbringen, die sie durch die Wirkung des Heiligen Geistes dann praktiziert haben. den Schluss daraus zu ziehen, was damals funktionierte, funktioniert auch heute, den möchte ich gleich abschneiden, das ist schon etwas anderes. Diese Geistesgaben in dieser extremen Auswirkung, so möchte ich es mal bezeichnen, haben nach und nach nachgelassen. Kann man im Ablauf der Schilderung schon in der Apostelgeschichte eigentlich deutlich sehen. So dass es fraglich ist, wie weit das heute überhaupt noch in der Weise, wie es manchmal ausgeübt wird oder angeblich ausgeübt wird, wirklich eine Gabe des Geistes ist. Die Bibel lehrt eigentlich etwas anderes. Aber das nur so ganz am Rande. Ich denke, wir merken bei der Betrachtung, was es bedeutet, und das Wort wurde Fleisch, was es für den Herrn Jesus bedeutet hat, was es für ihn für Einschränkung war, die er auf sich genommen hatte, damit du und ich wieder in eine Verbindung mit Gott kommen können. Er hat sich so einschränken lassen, beziehungsweise er war so freiwillig, hat er das getan. Er wurde erniedrigt, sogar bis zum Kreuz, sagt Paulus im Philipperbrief. Das Wort, also Jesus Christus, das Wort Gottes, wurde Mensch. Nahm Fleisch an und war somit einer von uns. Damit hat sich das erfüllt, was der Jesaja in Kapitel 9, Vers 5 schon vorhergesagt hat. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Auch die Dimension dieser Aussage ist eigentlich schon gewaltig. Ein Kind wird geboren, ein Baby. Ein Sohn wird uns gegeben. Und dann wechselt die Perspektive und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann kommen Bezeichnungen, wie man ihn nennt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das zeichnet Jesus aus. Und ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, als mir das so deutlich wurde, was das bedeutet. Jesus ist nicht einfach Mensch geworden. Nein, er wurde wie du und ich mit allen Einschränkungen. Und trotzdem hat er ein erfülltes Leben auf dieser Erde durchlebt. Trotz aller Versuchungen, trotz aller Probleme, die da waren, trotz aller Anfeindungen, die ihn getroffen haben. Aber Gottes Geist gab ihm Kraft, ein lebendiges Bild von der Herrlichkeit Gottes uns wiederzuspiegeln, auch als Mensch. Und das sollte uns motivieren, denke ich, ja, weiter die Nähe des Herrn zu suchen. Denn auch heute ist der Geist Gottes nach wie vor so wirksam, dass er uns auch Dinge erleben lassen kann, über die wir nur fasziniert staunen werden. Jesus ist das beste Beispiel und das beste Vorbild dafür.